Ich predige über Epheser 3, Vers 17. Das steht auch vorne auf Ihrem Programm. Da heißt es: Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich wiederhole es nochmal: Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. An so einem Tag stehen ja viele Wohnungen Kopf, das heißt nicht direkt Kopf, sondern sie sind fantastisch hergerichtet, geordnet, gesäubert, geschmückt. Man hat Getränke besorgt, Speisen, Sonderwünsche bedacht, Programmpunkte überlegt. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass so ein Tag gelingt. Die Frage ist nur, wohin habe ich an diesem Tag Jesus eingeladen? In welche Wohnung? Hier heißt es ja: Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. In welche Wohnung habe ich ihn eingeladen? Es gibt so ein kleines Kindergebet, das Sie kennen: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Manche Eltern haben das mit ihren Kindern gebetet, manche haben auch andere Gebete gebetet. Ich finde gut, wenn Kinder mit ihren Eltern beten lernen. Interessant ist, dass auch manche Eltern mit ihren Kindern wieder beten lernen. Es kann durchaus eine Wechselbeziehung sein. Die Frage ist nur, wie sieht es eigentlich aus mit diesem kleinen Kindergebet? Jesus soll in diesem Herzen wohnen. Wir wohnen jetzt seit knapp 11 Jahren in diesem Haus, dort wo wir sind. Vorher hatten wir es, die Gemeinde, ein Jahr vorher gekauft. Das heißt, ein Jahr lang konnten wir sagen, da sollen wir einmal wohnen. Aber dann sind wir eingezogen und dann sagten wir nicht mehr, da sollen wir wohnen, sondern wir sagten, da wohnen wir. Und an der Stelle ist die Frage, wie lange ist es sinnvoll, so ein Gebet zu beten? Ich denke nur eine Zeit lang, denn dann muss ich sagen, Christus wohnt in mir. Oder ich muss sagen, ich lasse ihn immer noch draußen, ich halte ihn hin, ich habe keinen Platz für ihn. Und das ist die Frage, was für ein Gebet sprechen Sie heute Morgen oder ich? Soll er in mir wohnen oder wohnt er in mir? Es gibt so einen Vers, den manche kennen, da sagt Jesus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem will ich eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben, das heißt das Mahl halten. Heute werden vor ihrer Tür noch viele Leute stehen und klingeln, geladene Besucher oder solche, die einfach nur etwas abgeben wollen. Und jedes Mal wissen sie, wir sind gemeint und gehen an die Tür und schauen, was ist los, wer kommt da. Jesus steht in unserem Leben ab und zu vor der Tür des Lebens, zum Beispiel in der Konfirmandenzeit mit Sicherheit, dass er sagt, ich möchte in dein Leben hineinkommen. Und manche hat es verstanden, hat gesagt, ja, ich freue mich darüber, du bist herzlich willkommen in meinem Leben. Danke, dass du da bist. Ein anderer hat die Situation vorübergehen lassen. Er hat es zwar vielleicht auch gemerkt, aber er sagte, naja, so wichtig ist das nicht. Ich kenne genügend Leute, die auch normal zu leben scheinen und die sind nicht so fromm. Vielleicht steht Jesus später mal wieder vor der Tür des Lebens. Ich habe so eine Scherzformulierung, so eine Scherzfrage, die ich auch gleich selbst beantworte, nämlich die, wann ist es am leichtesten, jemand zur Tür hereinzulassen? Ich meine die Haustür. Und die Antwort ist furchtbar einfach, wenn er davor steht. Das heißt, wenn ich zu unserer Haustür gehen würde, ab und zu sie einfach aufmachen und sage, kommen Sie herein, wäre das ein Scherz, weil keiner davor steht. Aber wenn es geklingelt hat und ich dann sage, kommen Sie herein, dann ist kein Scherz, sondern dann entsteht Kontakt oder ein Gespräch. Und so ist es wichtig, wenn Jesus sich bemerkbar macht im Leben, zu sagen, komm bitte herein. Ich denke an einen Schüler, der sagte, ich habe im 6. Schuljahr mein Leben Jesus anvertraut, ich habe im Religionsunterricht verstanden, dass er mich liebt und dass man nur dann ein Christ ist, wenn man Christus im Herzen hat. Und so habe ich das Jesus gesagt und wusste, dass er in mein Leben gekommen ist. Im 7. Schuljahr ging es zwar dann wieder ein bisschen schwieriger, aber in der Konfirmandenzeit ging das dann weiter und er freute sich sehr darüber. Ich denke an einen anderen Mann, den ich persönlich nicht kenne, aber ich habe gerade so eine kurze Aussage von ihm gelesen, der Fuhrunternehmer ist und er hatte auch mal so einen frommen Touch in der Jugend irgendwie und hat sich dann aber mit einer Freundin zusammengetan, die eigentlich mit all dem nichts zu tun haben wollte und hat die Sache so etwas in den Hintergrund gedrängt. Und dann ist er gefahren bei Regen, kam er ins Schleudern bei Aquaplaning und stürzte mit seinem Auto die Böschung runter, 4 Meter tief in einen Wassergraben, wo er mit den Rädern nach oben liegen blieb. Es war nicht so furchtbar schlimm zunächst, weil in dem Wassergraben wenig Wasser drin war, aber es war gerade ein Gewitter gewesen und das Wasser wurde ständig mehr. Und er war unversehrt, unverletzt, aber hing in seinem Sicherheitsgurt, brauchte also Mühe, um da rauszukommen. Und dann stellte er fest, die Türen gehen nicht auf. Sie sind so verklemmt, ich komme da nicht raus, außerdem ist rechts und links der Graben, der das Auto eingekeilt hat. Und nun kämpfte er mit den Türen und das Wasser stieg immer weiter, denn sein Schiebedach war kaputt, wo es eindrang. Und dann hat er dort gebetet, in diesem Auto, völlig eingekeilt: Herr Jesus, hilf mir, dass ich die Tür aufkriege und ich werde, wenn ich hier lebend rauskomme, mit dir leben. Das heißt, ich möchte, dass mein Leben dir gehört. Und er hat dann mit einem letzten Ruck irgendwie die Tür doch noch aufgekriegt, konnte sich also befreien und dann Hilfe holen. Und als er mit der Hilfe wieder zurückkam, guckten nur noch die Räder oben raus aus diesem Wassergraben, der Rest war schon zu. Auch die Polizei wunderte sich, dass man aus so einem Wrack überhaupt selbst herauskommen kann. Er hat dann sein Versprechen erfüllt. Er hat mit Jesus wirklich gelebt, hat vieles in Ordnung gebracht und freut sich darüber. Bei ihm stand Jesus tatsächlich vor der Tür im doppelten Sinn, einmal als Helfer und dann auch als Retter, der sein Leben freimacht. So schlimm muss es nicht sein. Wichtig ist nur, ich weiß, Jesus liebt mich. Und er möchte in mir leben. Da gibt es so ein Bild, das habe ich übernommen und erzähle es einmal in meiner ersten Person. Mein Herz, eine Wohnung für Christus. Steht ja hier, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Ich habe das begriffen und habe zu Jesus Ja gesagt. Komm in mein Leben, in meine Wohnung. Sie ist für dich da. Ja, was machte er? Er ging mit mir in mein Arbeitszimmer, in die Bibliothek, wo die Bücher stehen, die Zeitschriften, Bilder an der Wand sind. Und dann betrachtete er mit mir all das und machte mir deutlich, dass irgendwas vielleicht in seinen Augen nicht so wertvoll ist. So eine Bibliothek ist ja Arbeitszimmer des menschlichen Geistes, wo Entscheidungen fallen, wo Einflüsse kommen durch Bücher und Meinungen. Und das ist hochinteressant, dass Glauben umdenken lernen bedeutet. Glauben bedeutet umdenken lernen. Das ist keine Gehirnwäsche, das ist etwas Negatives, sondern etwas ganz Positives. Ich lerne umdenken, weil ich anfange, Dinge mit Christus zu sehen. Jetzt könnte man das mal zusammentragen, wenn jeder, der Christ ist unter uns, sagen würde, wo er alles umdenken gelernt hat. Das wäre hochinteressant, das auszutauschen. Ich habe umdenken gelernt über Jesus. Ich weiß, dass er lebt. Früher habe ich das bezweifelt. Ich hatte viel von ihm gehört, aber ich wusste nicht, ob er noch da ist. Jetzt rede ich mit ihm jeden Tag, seit vielen Jahren. Ich habe umdenken gelernt im Blick auf mich selbst, dass ich ein viel positiveres Verhältnis zu mir selbst bekommen habe, weil ich weiß, da ist jemand, der mich so bejaht, wie ich bin. Ich habe umdenken gelernt im Blick auf viele Zweifel, die sich einer nach dem anderen verabschiedet haben in meinem Leben, bis auch die letzten verschwunden waren, im Blick auf Inhalte der Bibel. Ich habe umdenken gelernt im Blick auf das Gebet. Gott ist nicht nur so ein Wunscherfüller, sondern ein Gesprächspartner geworden. Kontakt ist mir wichtig. Das Umdenken betrifft sicher auch den Bereich der Zeiteinteilung, den Bereich des Geldes, den Bereich der Partnerschaft, den Bereich des Berufes, alles mit ihm sehen und verstehen zu lernen. Das macht Freude und ist sicher sehr hilfreich. Ja, dann ging er mit mir ins Esszimmer. Und ich habe ihm dann das serviert, was ich so normalerweise esse. Esszimmer ist also der Ort des Appetites, aber nicht nur körperlich, sondern auch geistiger Appetit, was mich interessiert. Und was ich ihm angeboten habe, hat er nicht mitgegessen. Denn das, was mich bisher interessiert hatte, war alles so ich, meine, mir, mich, alles auf mich bezogen. Und er sagte, meine Speise ist eigentlich viel schöner. Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Möchtest du das nicht auch mal kosten? Und als ich es ausprobiert habe, musste ich sagen, das schmeckt ausgezeichnet. Den Willen Gottes zu tun, befriedigt. Und das finde ich gut, das selbst zu lernen. Einer hatte bei der Vorstellung diesen Bibelvers gesagt, ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott, und dein Wort oder dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Es macht Freude, befriedigt. Ja, dann ging er weiter ins Wohnzimmer und sagte, oh, hier ist schön, da sind Polstermöbel, da kann man sich richtig wohlfühlen. Lass uns doch jeden Morgen hier zusammenkommen und Gemeinschaft und Austausch haben, zusammen die Bibel lesen, zusammen sprechen. Und so kamen wir jeden Morgen zusammen und sprachen miteinander, lasen die Bibel. Aber dann wurde die Zeit ein bisschen kürzer. Ich hatte Termine und es ging nicht mehr so. Und dann war auch mal ein Tag dabei, wo ich gar nicht morgens da hineinkam. Und dann waren es auch mal 2 Tage. Es war auch mal eine Woche. Und plötzlich, als ich so weggehen wollte, sah ich die Tür offen stehen, so ein Spalt offen, und sah Jesus in diesem Wohnzimmer stehen. Und da merkte ich, der wartet auf mich. Und da bin ich reingegangen und habe gesagt, hast du jeden Tag auf mich gewartet? Sagt er, ja, jeden Tag habe ich auf dich gewartet. Ich hab dich lieb und sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Sag ich, es tut mir leid, dass ich dich warten ließ. Ich möchte jetzt jeden Tag wieder bei dir sein und mit dir reden und Kontakt haben. Das finde ich sehr gut, mit Jesus jeden Tag Kontakt zu haben und zu wissen, da ist jemand, der mich liebt. Ich las gerade diese Tage von einem Mann, den jeder namentlich kennt, sicher persönlich nicht, der so schöne Gruselfilme macht, wo einem der Schweiß ausbricht oder Gänsehaut entsteht oder auch nicht. Dieser Hitchcock, der ist inzwischen tot, soweit ich weiß. Er sagte mal, in meinem Leben hat sich nie jemand für mich wirklich interessiert. Das ist jetzt nicht wörtlich, aber fast wörtlich. In meinem Leben hat sich nie jemand für mich wirklich interessiert. Schade, er hat Jesus nicht gekannt, sonst hätte er gewusst, da ist jemand, der sich für mich wirklich interessiert. Und dann hätte er wahrscheinlich auch andere Aussagen in seinen Filmen gebracht, die das Leben aufbauen und nicht so in Stücke hauen. Er hat sich dann in Fresssucht geübt und Alkohol getrunken im Übermaß, weil keiner da war, der ihn wirklich liebt. Das finde ich so schön, wenn Jesus da ist und uns wirklich liebt, dann heilt er das Leben von innen. Ja, dann ging er mit mir in die Werkstatt. Das heißt, dort, wo so ein paar Geräte rumlagen, wo ich mal dies oder jenes vielleicht versucht habe zu basteln, zusammenzubauen, und merkte, dass das ganz nett war, aber noch so ein bisschen wenig talentiert. Und er half mir, dass die Dinge besser werden. Bei Gott ist nicht so wichtig, wie viel Talent ich habe, sondern was ich ihm zur Verfügung stelle. Das ist das Entscheidende. Ich will das wiederholen. Bei Gott ist nicht so wichtig, wie viel Talent ich habe, sondern was ich ihm zur Verfügung stelle. Und das wird er ausbauen und vermehren. Ich finde es interessant, wenn Leute sagen, das werde ich nie können. Zum Beispiel mit jemandem über Gott reden, öffentlich beten oder Verantwortung haben in irgendeiner Gruppe. Da lache ich immer, zwar meistens nur innerlich, manchmal aber auch äußerlich, weil ich weiß, wie Gott Menschen verändert. Und ich kenne viele, die heute etwas tun, was sie vor Jahren unmöglich hielten, weil Gott sie befähigt. Ja, dann ging er in den Hobbyraum mit mir. Das ist so dieser Raum, wo es darum geht, was mich interessiert. Gewisse Verbindungen, Freundschaften, Aktivitäten, Vergnügen würde so diesen Raum kennzeichnen. Und er wollte einfach auch dort mit dabei sein. Und eines Abends wollte ich einfach weggehen. Und er sagte, ich gehe mit. Sagte ich, nee, heute lieber nicht. Morgen ist Jungkreis. Da ist so ein christliches Treffen, da bist du richtig. Aber heute, ich weiß nicht, ob dir das Freude machen würde, wenn du dabei bist. Lieber nicht. Bleib hier, komm morgen mit. Und dann ging ich alleine. Aber ich hatte an diesem Abend gar keine richtige Freude. Und als ich zurückkam, sah ich bei ihm noch Licht brennen. Und ging rein, sagte, das tut mir leid, ich glaube, das war nicht so gut heute Abend. Lass uns doch die Dinge zusammen machen. Und ich weiß schon, dass du mir Freude schenkst. Eines Tages erwartete er mich auf der Treppe, als ich nach Hause kam, und sagte, es riecht hier so komisch. Du lass uns mal nach oben gehen, irgendwie kommt da so Geruch von oben. Und ich wusste schon, da oben, da war so eine Rumpelkammer. Und je näher wir kamen, desto stärker wurde der Geruch. Aber da waren so Dinge, die wollte ich ihm nicht unbedingt zeigen. Und er sagte, gib mir doch den Schlüssel, lass uns aufräumen. Ich sagte, nee, den Schlüssel, den kriegst du nicht. Ich sagte, gut, wenn es so ist, also dann werde ich jetzt in Zukunft hier auf der Veranda wohnen. Ich werde ein bisschen weiter weg gehen, wo es nicht mehr so riecht. Und es ist eine betrübliche Erfahrung von Christen, wenn sie merken, Jesus zieht sich in meinem Leben zurück. Er geht nicht weg, aber er zieht sich zurück, weil er irgendetwas nicht mitmacht. Und dann sagte ich ihm, nein, du kriegst schon den Schlüssel, aber du musst alleine aufräumen. Ich mache da nicht mit. Und dann hat er aufgeräumt, hat all diese alten Sachen rausgeschmissen und diesen Raum neu hergerichtet. Das wird jeder erfahren sicher, gerade auch wenn er Jesus kennenlernt, dass Dinge aus seiner Vergangenheit so als Gerümpel bei ihm rumliegen. Ungeklärte Beziehungen, Geld, was man irgendwo mitgehen ließ, ohne es wirklich berechtigt empfangen zu dürfen, oder Gegenstände, Menschen, an denen man schuldig wurde. Und es ist fein, wenn Jesus anfangen kann, hier aufzuräumen, wenn er Vergebung schenkt und dadurch Liebe. Und wenn man endlich sagen kann, das bin ich los. Ich kann frei aufatmen an dieser Stelle. Ja, und dann merkte ich, ich versuchte, diese Wohnung in Ordnung zu halten. Aber es war ziemlich anstrengend. Und dann machte ich ihm den Vorschlag und sagte, wie wär's denn, wenn du hier für alles eintrittst? Du machst es doch sowieso viel besser als ich. Sagte er, ja, gerne, aber ich bin hier ja nur Gast, mir gehört es ja nicht. Ich habe hier letztlich ja nichts zu sagen. Nur das, was du zulässt, das wird geschehen. Da sagte ich, oh, das können wir verändern. Lief zu meiner Dokumentenmappe und überschrieb ihm die ganze Wohnung. Und sagte, für Zeit und Ewigkeit soll das Jesus gehören. Und dann wurde es wesentlich leichter, weil er dann anfing, für diese Dinge zu sorgen und sein Friede in diese Räume hineinkam. Und genau darum geht es eigentlich bei der Konfirmation, dass ich sagen kann, für Zeit und Ewigkeit soll mein Leben dir gehören. Nicht der Kirche gehören, dir gehören, Herr Jesus. Und ich bin gespannt, was du daraus machst. So ein Tag geht vorüber. Die Frage ist, was bleibt? Was bleibt? Ist das die Erinnerung, schöne Fotos, ein Berg Geschirr für die Hausfrau, schöne Geschenke für den Konfirmand, nette Erinnerungen an Gespräche und dass man sich mal wieder gesehen hat. Ist das das, was bleibt? Das ist alles sehr schön. Oder bleibt Jesus? Bleibt Jesus, sodass ich auch in 5 Jahren nach der Konfirmation noch sagen kann, ich bin jetzt schon mindestens 5 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat mir geholfen, mich zu einem Mitarbeiter gemacht in seinem Reich. Ich freue mich, dass er mich führt in der Partnerwahl, dass er mich führt in der Berufswahl, dass er mich führt in meinem Charakteraufbau und dass ich spüre, er ist bei mir jeden Tag, dass er mich tröstet, dass er mir meine Sorgen abnimmt und durch Vertrauen ersetzt. Das wäre gut. Die Frage ist, was bleibt? Bleibt Jesus oder nur die Erinnerung? Wie sieht es aus in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Wenn Jesus wirklich in dir wohnt oder in ihnen wohnt, dann wird er nach 10 Jahren dort immer noch wohnen und dieses Leben entfaltet haben. In einem Psalm heißt es, Psalm 92 heißt es, noch im Alter sind sie saftvoll und frisch, so der Mensch als Baum verglichen, um zu verkündigen, wie herrlich dieser wunderbare Gott ist. Und solche Menschen wünsche ich mir im Gebet hier unter uns, die früh Jesus kennen und noch im Alter mit ihm leben. Hier heißt es, dass unser Herz eine Wohnung ist für Christus und dass wir in der Liebe verwurzelt sind durch Glauben. Das ist ja gut, Liebe ist die stärkste Energie. Deutschland ist ja inzwischen ein strahlendes Land geworden, aber die Leute strahlen nicht unbedingt Zufriedenheit aus, sondern Sorgen, Probleme, Dinge, mit denen sie nicht zurechtkommen. Es wäre gut, wenn wir Liebe bekommen, die wir auch ausstrahlen können. Das ist die absolut saubere Form der Energie, die jeder Mensch braucht zum Leben. Und Jesus verspricht sie uns, jeden Tag zu geben durch seine Gegenwart. Wenn ich das zusammenfasse, dann war die Frage, wie sieht es aus mit der vorbereiteten Wohnung an diesem Tag? Hochglanz, für wen? Wohin habe ich Jesus eingeladen? Und darf er in meiner Herzenswohnung sich frei bewegen? Hat er Zutritt? Freut mich das? Vertraue ich ihm? Und es wäre gut, wenn jeder behält, er freut sich über die Gemeinschaft mit mir und liebt mich jeden Tag. Herr Jesus Christus, du warst dieses fantastische Geschenk Gottes für uns. Du hast dich als Person geschenkt und du möchtest, dass wir uns als Personen dir schenken als Antwort. Hab Dank für jeden unter uns, der das getan hat oder noch tun wird. Und schenke, dass deutlich wird, wie großartig du bist. Danke für diese Jungen und Mädchen. Leite sie, dass sie dir vertrauen, aber auch ihre Angehörigen. Und segne diesen Gottesdienst weiter, auch diesen Tag. Amen.